Also was Hobbyläufer halt ganz häufig machen, ist, die Belastungsbereiche nicht sauber auszudifferenzieren. Und das ist so auch das Erste, was ich sagen würde, wo Hobbyläufer von Profis lernen können. Es muss einfach eine Struktur auch für einen Hobbyläufer geben und eine Ausdifferenzierung der Belastungsbereiche. Das ist wirklich der Schlüsselfaktor für eine Leistungsentwicklung.
Die neue Saison ist da. Und wie jedes Jahr wollen wir alle schneller und besser laufen und die nächste Bestzeit knacken. Und um das zu schaffen, schauen wir in dieser Folge mal hinter die Kulissen der absoluten Running-Elite. Wir wollen wissen, wie sieht eigentlich das Halbmarathon-Training der Laufstars aus? Und welche Geheimtipps können wir im Hobbysport uns davon abschauen? Unser Gast Timo Kuhlmann weiß das besser als jeder andere, denn er ist der Mann an der Seite der deutschen Laufspitze und trainiert unter anderem Profis wie Esther und Hendrik Pfeiffer. Er kommt selbst aus dem ambitionierten Laufen und Triathlon und war 2017 sogar Vize-Weltmeister auf der Half-Ironman-Distanz in seiner Age Group. Seit 2012 ist er als Trainer unterwegs und betreut jetzt das Juniper D Running Team in Düsseldorf. Ich will von Timo wissen, wie können Amateurrunner noch mehr Qualität in ihr Training bringen? Welche Fehler machen wir zum Beispiel im Vergleich zu den Pros? Was gehört in jeden Trainingsplan, auch wenn wir nur 3 bis 4 Mal die Woche laufen? Und was sind die besten Ratschläge, die er uns für den nächsten Halbmarathon mitgeben kann? Die Antworten gibt's gleich. Ich bin Elliot und damit viel Spaß. Timo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Achilles Running Podcast.
Ja, moin, hi. Ich sage immer moin, ich komme nämlich aus dem Norden so halb, ich komme nämlich ursprünglich aus Hannover.
Ja.
Und deswegen ist bei mir immer das Moin
okay,
das Mittel
wie
der
geht's
Wahl.
dir?
Gut, ja, frisch aus Kenia zurück.
Yep.
War anstrengend, aber auch interessant und auch irgendwie beeindruckend.
Ja.
Bin noch ein bisschen müde, aber man merkt schon, den Höheneffekt, den gibt es definitiv.
Ah, hast du einen Jetlag oder geht's so?
Jetlag geht, weil es Kenia sind ja nur 2 Stunden Unterschied. Deswegen so
Ah,
von der Zeitverschiebung habe ich das nicht
stimmt, das ist ja voll
so.
wenig, das denkt man immer gar nicht, stimmt.
Ja, das ist wirklich tatsächlich ganz gut.
Ja.
Aber ich wollte da selber auch ein bisschen laufen, um das selber auch zu spüren, weil ich selber nie als Athlet in der Höhe war und dann noch Training geben, sozusagen die Athleten unterstützen. Das summiert sich dann und dann schläft man in der Höhe auch immer nicht so gut
Ja, habe ich gehört.
und nicht so erholsam. Und deswegen noch kommt die Energie zurück, aber irgendwie, wenn ich jetzt Sport mache und laufen gehe gerade, gestern habe ich auch so einen kleinen Trainingswettkampf gemacht für mich,
Ja, cool.
dann merkt man den Effekt.
Ja.
Von
Ja,
daher geht es mir
krass.
an sich gut.
Ja, aber schon krass, dass du dann Doppelbelastung hattest, indem du selber trainiert hast und natürlich deine Profis trainiert hast. Stelle ich mir
Genau.
anstrengend vor.
Ja, aber hat auch viel Spaß gemacht, genau.
Ja, okay. Ja, warst du denn zufrieden mit der Leistung deiner AthletInnen, kann man ja sagen? Also lief es im Trainingslager auch für die gut? Für dich war es ja erfolgreich.
Ja, wie soll man das sagen? Durchwachsen, sag ich mal. Also Hendrik und Esther waren ja auch in der Höhe, die haben jetzt ein bisschen früher abgebrochen tatsächlich.
Na krass.
Und bei Esther lief es eigentlich ganz okay. Bei Hendrik nicht so, lag auch viel wahrscheinlich an der Unterkunft, dass das Essen nicht so gut war und so. Und wenn man
Wow.
viel trainiert und dann nicht so das Essen reinbekommt, dann fehlt einem auch die Energie und dann ist die Erholungsfähigkeit in der Höhe auch ein bisschen schlechter. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen summiert, das geht ja dann auch ins Mentale rein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt das Minimum, was notwendig ist an Höhe, damit der Effekt halt da ist. Und dann sind die beiden auch ein bisschen früher runter und ich war dann noch eine Woche länger da. Mit Simon Boch, der jetzt auch in unserem Team dort ist, in Düsseldorf Juniper, die Running Team, und Hannes Burger und noch einem Trainingspartner von Esther und habe die noch betreut. Und ja, war eine coole Zeit, eine interessante Zeit, ist schon eine ganz andere Welt dort in Kenia, ganz allgemein, wenn man das so erlebt. Afrika ist dann doch was anderes als Mitteleuropa.
Klar.
Und aber dann auch in Iten selber, wie viele Leute da laufen und ja, ich war da schon, wenn ich da jetzt laufen gegangen bin, als jetzt noch den Läufer Timo betrachte, der natürlich nicht mehr so existent ist wie der Trainer Timo, aber auch noch da, ich will selber noch ein bisschen fit bleiben,
Ja.
dann war ich da einer der langsamsten. Und
Ja,
ich kann gerade,
ungewöhnliches Gefühl wahrscheinlich.
ich bin jetzt nicht gut mehr, aber so 33 Minuten auf 10 laufe ich auch noch
Oh
bei
ja,
Bestzeiten.
besser als, glaube ich, zumindest viele von den HobbyläuferInnen, kann ich mal sagen.
Und da war ich halt wirklich. Einer, also Es gab da kaum welche, die wahrscheinlich langsamer gelaufen sind als
ich. Ja. Ja, was für eine andere Welt. Auch das Wetter natürlich ganz anders. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir schneit es einfach mal schon wieder. Also da hat man auch nicht so viel Freude, gerade draußen zu laufen.
Ja, die Umstellung ist gerade schon krass. Vor allen Dingen in der Höhe ist ja der UV-Index auch deutlich höher.
Stimmt.
Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist nochmal eine ganz andere.
Ja.
Und also da hatten wir teilweise tagsüber 14 UV-Index. Das ist schon sehr, sehr hoch.
Ja.
Und selbst wenn es dann in Anführungsstrichen nur 26, 27 Grad sind, ja, salopp gesagt, das knallt schon.
Ja.
Und jetzt sind es hier 30 Grad weniger.
No.
Und ja, hier hat es auch geschneit in Hannover.
Ja.
Ich bin gerade noch bei meiner Familie.
Ja.
Fahre heute Abend wieder nach Düsseldorf zurück. Und ja, hier hat es auch gut geschneit. Aber ich war gerade schon laufen. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht.
Ja. Hat ja so beides immer so die Vor- und Nachteile. Ne? Musstest du dich immerhin nicht total eincremen mit Sonnencreme. UV-Index ist bei uns gerade recht gering, würde ich sagen.
Der ist niedrig, ja.
Ja. Ja, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, du trainierst wirklich Profis, also die absolute Running-Creme de la Creme, kann man ja sagen. Da bin ich natürlich sehr, sehr neugierig, wie die Profis so trainieren. Konntest ja da schon gerade ein bisschen anteasern und vielleicht auch, inwiefern wir uns als HobbyläuferInnen auch was abschauen können. Ja, im Hobbysport halt. Ich weiß, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich wir als Nicht-Profis ganz andere Voraussetzungen haben, gerade im Alltag. Aber so ein bisschen Inspiration können wir uns da sicherlich doch noch holen, je nachdem natürlich, wie viel du da an Geheimtipps vielleicht ausplauderst. Also ich freue mich aufs Gespräch.
Es gibt keine Geheimnisse.
Sehr gut. Ja, vielleicht gucken wir uns generell mal die Halbmarathon-Distanz aus Trainersicht an. Das ist ja gerade das, was jetzt hier alle trainieren. Ich nehme mal an, Hendrik und Esther haben auch für den Halbmarathon trainiert, oder? Da kannst du ja sicherlich
schauen. Ja, also Ich sag's mal so, Hendriks Highlight wird jetzt im Frühjahr eher der Marathon sein. Okay. Also der ist in Boston dann aktiv. Und ja, bei einem Major-Marathon, das ist natürlich immer ein Highlight. Da war er auch schon mal da vor, ich glaube, 3 Jahren, genau.
Ja.
Vor 3 Jahren ist er Boston auch schon mal gelaufen. Und Esthers Highlights werden so, sind jetzt die deutschen Meisterschaften, sowohl 10 als auch Halbmarathon, dann der Berlin-Halbmarathon und dann geht's im April noch nach Laredo zu einem 10-Kilometer-Lauf in Spanien, der eine sehr, sehr schnelle Strecke hat. Und das ist so das sind so die Hauptwettkämpfe auch für Esther. Ja. Und deswegen der Fokus bei Esther eher so Halbmarathon und 10.
Mhm.
Und bei Hendrik dann vor allen Dingen dann der Aufbau Richtung Boston, dass er da eine sehr, sehr gute Performance machen kann und vielleicht die beste Major-Platzierung seines Lebens machen kann, auch wenn das Feld natürlich sehr stark ist.
Ja, ja, ich meine, die Daumen sind gedrückt. Ich glaube, da fiebern wir alle mit, die Community sicherlich auch. Also schon mal im Namen der Community und mir alles Gute.
Wir danke, richtig aus.
Ja, danke. Ja, du hast gerade angeteasert. Esther ist auf jeden Fall auf der Halbmarathon-Distanz ja auch sehr stark. So wie ich das kenne, viele MarathonläuferInnen, zumindest im Hobbybereich, sehen den Halbmarathon immer auch so ein bisschen irgendwie als den kleinen Bruder des Marathons. Also da wird auch manchmal so nach dem Motto, wer einen Marathon laufen kann, kann den Halbmarathon easy stemmen, so ein bisschen argumentiert. Wie siehst du das als Trainer? Sagst du, da ist schon was dran? Oder sind die Distanzen eigentlich, wenn man dann auf die Trainingsreize guckt, doch schon nochmal, da geht man schon nochmal anders dran?
Ich kann das mit einem ganz klaren sowohl als auch beantworten. Also einerseits, ja klar, wenn man für einen Marathon trainiert und dort die gewissen Umfänge macht, das Training macht, einen normalen Aufbau macht, eine normale Periodisierung und dann hin seine Topform quasi ausarbeitet hin zum Marathon, dann ist auf dem Weg dahin auch ein sehr, sehr guter Halbmarathon möglich. Vielleicht nicht so ein guter, wie man, wenn man ihn jetzt priorisiert, aber auf dem Weg zum Marathon ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Halbmarathon möglich. Das bleibt gar nicht aus. Trotzdem hat der Halbmarathon auch noch ganz andere Facetten als der Marathon. Es gibt auch häufig in der Weltspitze gibt's viele gute 5- und 10.000 Meter Läufer, die auch einen sehr, sehr guten Halbmarathon laufen können, die aber nicht unbedingt dann immer sofort geeignet sind, auch einen guten Marathon zu laufen.
Ja.
Bestes Beispiel ist der Weltrekordhalter über 5.000 und 10.000 Meter, Joshua Cheptegei.
Mhm.
Der kann sehr, sehr gut Halbmarathon laufen und natürlich auch sehr, sehr gut 5.000 und 10.000. Aber im Marathon ist er jetzt in Relation noch gar nicht so angekommen, wie seine Leistungen auf den Unterdistanzen dann halt es hergeben.
Ja.
Das heißt, ja, der Halbmarathon hat schon noch andere Anforderungen, gerade auch was das Training auch angeht, aber ja, es ist eine absolute Langzeitausdauerdisziplin, genauso wie der Marathon, das heißt, an gewissem Umfang und Schwellentraining etc., da kommt man auch nicht vorbei. Genau.
Ja. Ja, aber man hört schon raus, so auch Unterdistanzen spielen da eine größere Rolle. Also es ist halt einfach doch nochmal schneller alles. Und ja, genau. Unterdistanzen sind wichtiger als beim Marathon, logischerweise.
Genau, so ist, ja, vielleicht, so ist das.
Ja, vielleicht können wir da auch mal direkt ein bisschen reingucken, weil du meintest, da gibt es doch mal ein paar Trainingseinheiten, die man so im Marathon jetzt nicht unbedingt braucht oder die zumindest sehr halbmarathonspezifisch sind. Vielleicht können wir uns ja anhand von Esters Training mal angucken. Was würdest du sagen, sind da so sehr spezifische Einheiten oder auch elementare Bausteine, die im Halbmarathon-Training eine besondere Rolle spielen? Und dann können wir ja gucken, inwiefern das auch vielleicht für HobbyläuferInnen wichtig ist.
Ja, ja, wie gesagt, also nochmal eingehend auf die Physiologie so ein bisschen, was den Halbmarathon angeht. Bei den Profis ist es so, es ist im Bereich der Schwellenleistung, der aerob-anaeroben Schwelle. Man sagt ja immer so, das ist das, was man so eine Stunde aufrechterhalten kann. Und da die Profis ja dann, gerade auch die Männer, sehr nah an die Stunde kommen, beziehungsweise die Besten der Welt auch unter die Stunde kommen, ist es schon so, dass sich das im Bereich der Schwelle ja quasi stattfindet. Als Hobbyläufer läuft man das ein bisschen länger oder auch weiter unterschwellig als ein Profi, sag ich mal, weil halt die Belastungsdauer dann deutlich höher ist. Also wenn ich eine Stunde 45 oder zwei Stunden laufe, dann ist das natürlich deutlich länger als meine Stundenleistung sozusagen, die ich dann quasi aufrechterhalten kann. Und im Training ist das schon auch nochmal, das haben wir ja gerade auch schon angedeutet, mit den Leistungen, die man als 5- und 10.000 Meter Läufer im Halbmarathon bringen kann, mit dem entsprechenden Training halt bei vielen halt auch diese Unterdistanzleistung auf 10 halt und auch auf 5 nochmal deutlich wichtiger und wird im Training auch nochmal deutlich mehr wahrgenommen als es im Marathon. Das heißt auch mal, keine Ahnung, 400er zu laufen oder auch zügigere Tausender und so weiter, das spielt schon eine größere Rolle im reinen Halbmarathon-Training als im Marathon-Training. Ja. Trotzdem bleibt es, wie gesagt, immer gleich, dass halt der gewisse Umfang halt auch für den Halbmarathon schon eine Rolle spielen muss. Also wenn man jetzt als Profi nicht seine 150 Kilometer läuft, 140, 150 Kilometer, dann wird dann die Entwicklung im Halbmarathon auch schwieriger. Als Hobbyläufer ist es so, der Halbmarathon ist einfach ein Ziel für viele, die jetzt neben dem Beruf sagen, ich möchte jetzt dreimal die Woche laufen gehen als Beispiel, ist das erstmal immer ein gutes Ziel. Halbmarathon ist ganz gut machbar, ist ganz gut vorbereitbar und auch dann im Rennen ganz gut schaffbar. Das ist beim Marathon dann nochmal ein bisschen was anderes und deswegen nehmen sich auch viele den Halbmarathon als erstes vor.
Ja.
Und deswegen ist es da so, dass man halt da diese Unterschiede dann halt auch ein bisschen hat. Man muss nicht ganz so lange Longruns machen, man muss nicht ganz so umfangreiche Tempoläufe machen und deswegen ist das immer ein bisschen mehr schaffbar. Und ja, so Key-Sessions für den Halbmarathon sind dann gar nicht so von der Struktur zumindest so unterschiedlich zum Marathon. Wie gesagt, in der Vorbereitung muss man dann auch die Unterdistanz ein bisschen mehr, so in den ersten Phasen des Trainings muss man so ein bisschen mehr die Unterdistanz auch mit in den Fokus nehmen. Und auch die 10-Kilometer-Leistung ein bisschen mehr entwickeln, sage ich mal, noch als beim Marathon. Und deswegen spielen sowas wie 400er, 1000er, was ich gerade gesagt habe, noch eine viel, viel größere Rolle. Aber so Key-Sessions sind dann gar nicht so unterschiedlich. Also was wir viel machen an Key-Sessions sind halt längere Intervalle, die sich dann über die Zeit auch ins Renntempo entwickeln. Und auch Tempowechselläufe, das heißt Läufe, wo man wechselt zwischen Renngeschwindigkeit, vielleicht auch ein bisschen schneller als Renngeschwindigkeit und einem, sag ich mal, ich nenne es immer DL2-zügigen Dauerlauf in dem Bereich. Mhm. Also jetzt als Beispiel bei Esther, da hat sie gewechselt zwischen, ja, vor Köln letztes Jahr, wo sie 1:07:28 gelaufen ist, zwischen 3:10 und 3:35, die Tausender. Und das dann halt auch einem, ja, 8 bis 9 Mal schnell, 8 bis 8 Mal lang, lockerer oder zügiger. Das sind so Key-Sessions, die da anstehen. Oder auch sowas wie 4x3 Kilometer sind da Einheiten, die dann eine große Rolle spielen. Dann in der, ich sag's mal, in der Spezifik für den Halbmarathon dann in den Wochen, ja, 5 bis 2, 1,5 vor dem jeweiligen Highlight. Genau.
Mhm. Und würdest du solche Einheiten dann auch quasi HobbyläuferInnen empfehlen? Natürlich mit ganz anderen Geschwindigkeiten, muss man natürlich an der Stelle sagen. Also die wenigsten von uns stemmen da irgendwie 3:10er. Aber natürlich nochmal angepasst auf die eigene Geschwindigkeit. Oder kann man manche Sachen da auch vernachlässigen, weil wie du gesagt hast, Schwelle ist was, was ja für die meisten HobbyläuferInnen dann nicht so wichtig ist. Die wenigsten laufen halt dann nur 60 Minuten für ihren Halbmarathon, sind da meistens ein bisschen länger unterwegs. Also kann ich mir vorstellen, dass dann auch so spezifische Schwelleneinheiten, so gewisse Tempoläufe, in denen vor allem die Schwelle trainiert wird, gar nicht so wichtig sind für uns?
Doch, gerade dann, weil man ja sogar noch unterschwelliger trainiert. Das heißt, das spielt schon eine Rolle und ist auch wichtig, weil viele, also ich sag mal ganz grundlegend, die V2 Max ist so ein bisschen, na klar kann man die trainieren, sonst würde man kein V2 Max Training machen müssen, aber sie ist weniger trainierbar als die Schwelle. Und wenn ich jetzt als Hobbyläufer fast noch nie gelaufen bin oder wenig gelaufen bin, dann ist es so, die Schwelle ist etwas, was man sich antrainiert, die V2 Max ist das, was man in die Wiege gelegt bekommt, so ein bisschen. Klar kann man, wie gesagt, das auch ein bisschen entwickeln, aber die Schwelle ist viel mehr entwickelbar und viel besser trainierbar. Und deswegen ist es so, dass ich auch Hobbyläufern empfehle, ein Schwellentraining zu machen, um halt das ganze Niveau zu erhöhen. Und damit hat man ja auch eine Rechtsverschiebung in der Geschwindigkeit. Das heißt, je besser die Schwelle wird, desto bei höherer Geschwindigkeit kann ich gewisse Distanzen halt einfach laufen. Und gerade Distanzen, die sich im erweiterten Schwellenbereich irgendwie bewegen, 10 Kilometer bis Marathon sind von leicht überschwellig dem 10-Kilometer-Lauf, als auch ein bisschen deutlicher unterschwellig der Marathon, sind halt irgendwie dann schon im Schwellenbereich vorhanden und deswegen spielt dann Schwellentraining eine sehr, sehr große Rolle. Aber man muss diese Sachen, wenn man jetzt so an Tempowechsellauf denkt oder auch an 4x3 Kilometer, das kann man nicht mal eben so machen, sich hinstellen, okay, ich habe jetzt noch nicht viel trainiert, ich habe jetzt mal so ein paar Tausender gemacht und mehr noch nicht, aber jetzt mache ich einfach mal 4x3 Kilometer in meinem Renntempo oder sogar schneller. Das muss vorbereitet sein. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen Halbmarathon vornimmt, dann sollte man, ja, wenn man zumindest schon mal ein bisschen trainiert hat, sollte man sich mindestens 12 Wochen Zeit nehmen, aus meiner Sicht. Und das sozusagen ein bisschen aufbauen, die Tempoläufe zu entwickeln, mit kürzeren Schwellen Programm anzufangen und das dann ein bisschen zu erweitern. Und dann irgendwann kann man dann vielleicht auch mal 3x3 laufen oder 4x2,5 Kilometer oder sowas. Und wenn man ein paar mehr Trainingsjahre hat, dann sind auch so Einheiten wie 4x3 Kilometer oder sogar auch 3x4 Kilometer auch denkbar. Ja. Und auch Tempowechselläufe denkbar, weil Tempowechsel ist sogar, würde ich sagen, noch mal ein bisschen anspruchsvoller als so reine lange Schwellenintervalle, weil halt die Pause halt sehr zügig ist und das ein bisschen noch komplexer ist einfach.
Ja, das ist eher dann ein bisschen was für Fortgeschrittene. Es sind ja auch sicherlich viele aus der Community bei uns dabei, die schon Halbmarathons absolviert haben. Aber klar, wenn man dann nochmal an die eigene Bestzeit denkt und sich irgendwie weiterentwickeln will, dann sind wahrscheinlich auch gerade solche Einheiten interessant im Laufe der Jahre. Also gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast und auch gut, dass du nochmal betont hast, wie wichtig Schwellentraining eigentlich ist, weil ich sehe das nicht so viel, ehrlich gesagt, um mich herum. Ich glaube, das ist so ein kleiner Trugschluss bei vielen Leuten, weil es wird sehr viel über V2 Max geredet, weil es halt auch so ein bisschen so ein Buzzword ist natürlich der letzten Jahre. Schwellentraining ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, habe ich so den Eindruck im Diskurs. Ist ja dann aber, wie ich gesagt habe, ein Trugschluss und irgendwie auch ein Fehler. Gibt es da vielleicht auch so andere Fehler oder Mythen oder auch Dinge, die Leute einfach nicht so sehr auf dem Schirm haben, die dir gerade einfallen, die Leute gerade im Hobbybereich machen, im Vergleich vielleicht zu Profis? Das würde mich mal interessieren, ob dir da mal sowas begegnet im Alltag.
Also was Hobbyläufer halt ganz häufig machen, ist die Belastungsbereiche nicht sauber auszudifferenzieren. Und das ist so auch das Erste, was ich sagen würde, wo Hobbyläufer von Profis lernen können. Es muss einfach eine Struktur auch für einen Hobbyläufer geben und eine Ausdifferenzierung der Belastungsbereiche. Das ist wirklich der Schlüsselfaktor für eine Leistungsentwicklung. Also wenn man seine Belastungsbereiche kennt, die kennenzulernen und auszudifferenzieren, ist ganz wichtig. Also wo mache ich meinen lockeren Dauerlauf, wo mache ich normalen Dauerlauf, wo mache ich vielleicht mal einen zügigen Dauerlauf, in welchem Bereich und wo ist ein Schwellentraining, wo ist ein V2-Max-Training, sowas sauber auszudifferenzieren. Zum Beispiel kann ich auch sagen, der Trainingsbereich zwischen, sag ich mal, 3,45 und 4, knapp über 4, spielt bei Esther zum Beispiel keine Rolle. Weil das ist weder weder richtig DL1 noch, noch ist es irgendwie schon zügiger Dauerlauf. Mhm. Also sogenannter DL2, der befindet sich an der ventilatorischen Schwelle 1. Das ist so das, da kann ich auch gleich die Überleitung zu den Hobbyläufern packen, was viele halt machen gerne in ihrem Dauerlauf. Das ist dieser Bereich, wo man das erste Mal so ein bisschen anfängt zu atmen, so, wo man merkt, die Atmung wird so ganz leicht beschleunigt, dieser allererste Punkt.
Ja.
Und das ist so das, wo ganz viele Hobbyläufer ihre Dauerläufe machen, wenn sie sich über Belastungsbereiche keine Gedanken machen, weil man spürt sich das erste Mal so ein bisschen. Und das ist ja das, was viele denken, okay, ich muss jetzt rausgehen, ich muss jetzt Sport treiben und ich will mich spüren. Und denn deswegen laufen ganz, ganz viele so ganz automatisch, intuitiv, ganz oft einen DL2, wenn sie einen DL1 machen. Also diesen VT1-Lauf, so nenne ich ihn jetzt mal. Und das ist eigentlich ein guter Trainingsbereich, da kann man sehr gut auch die aerobe Ausdauer mit entwickeln. Aber nur, wenn man es nicht so häufig macht und das nicht die einzige Dauerlaufeinheit die Woche ist, so ungefähr. Mhm. Und das ist so, dass klar, wenn man jetzt anfängt, noch nie gelaufen ist, dann ist es häufig so, ja klar, dann ist irgendwie jede Belastung irgendwie so etwas, wo man dann auch ein bisschen atmet, weil einfach das aerobe System noch nicht so auftrainiert ist, dass das irgendwie anders zu puffern ist. Und deswegen gibt es auch häufig die Ansätze zu sagen, hey, mach erstmal 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen, 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen oder sowas in der Art. Aber wenn man jetzt schon ein bisschen drin ist im Laufen, dann ist schon wichtig, genau diese Belastungsbereiche auszudifferenzieren und ja, dass man rauskommt aus diesem Einheitsbrei einfach
ja,
auch.
Ja, ja, ja. Da sprichst du auf jeden Fall was an.
Das ist so, viele laufen dann ja 4-mal die Woche oder 3-mal die Woche. Vielleicht machen sie auch nicht mal Intervalle oder sowas.
Ja.
Und machen dann 4-mal die Woche, 3-mal die Woche, keine Ahnung, ihre 8 Kilometer im 6er Schnitt als Beispiel und fertig.
Genau.
Und das hilft dann am Anfang erstmal, man wird erstmal fitter, das ist gar nicht aufzuhalten, man macht Ausdauersport, das heißt, man wird fitter. Aber irgendwann merkt man dann, okay, ja, irgendwie geht es nicht so ganz so viel vorwärts, wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Und da ist halt diese Struktur, diese Ausdifferenzierung der Belastungsbereiche halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, ja, also diesen Riesenfehler haben, glaube ich, viele von uns gerade am Anfang gemacht. Die Kunst ist dann, wie du natürlich ansprichst, ganz klar, dass man sich weiterentwickelt. Also, dass man am Anfang vielleicht alles irgendwie im Einheitsbrei macht, ist schon okay. Aber wenn man sich weiterentwickeln will, muss man auf jeden Fall polarisieren oder zumindest Trainingsreize setzen, die sich mehr voneinander unterscheiden. Ne? Vielleicht können wir da ja auch mal ein bisschen reingucken, wenn man jetzt halbmarathonspezifisch da so seine Schwerpunkte setzen möchte. Aber wie man, also vielleicht wirklich nur so 3, sagen wir mal 4-mal die Woche läuft, was für Einheiten müssen dann unbedingt rein? Vielleicht auch Einheiten, die die Profis genauso machen oder vielleicht auch nicht, aber zumindest ähnlich. Was wären da so die Sachen, die eigentlich kommen, also wo man keine Kompromisse machen kann, die eigentlich wirklich drin sein müssen?
Also was auf jeden Fall drin sein sollte, wenn man schon, also wenn man 3-mal trainiert, dann oder 4-mal sogar, dann gehören auf jeden Fall 1-mal Tempoläufe rein in die Woche. Einmal vielleicht, also klassisch bei 3-mal sage ich immer, normaler Dauerlauf, easy Long Run und eine Intervalleinheit. Und wie die Intervalleinheit aussieht, das hängt ein bisschen an der Trainingsphase. Das können dann auch mal V2 Max Einheiten sein. Das können auch mal Bergintervalle sein. Das können dann Schwellenintervalle sein. Das hängt dann, wie gesagt, ein bisschen an der Trainingsphase, wo man sich befindet auf dem Weg zum Highlight oder zum Halbmarathon oder zum Wettkampf. Und also diese Sachen spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Ich bin Fan auch immer von Technikläufen tatsächlich. Nicht mal nur, wenn man jemanden daneben stehen hat und sagt, hier, mach mal das anders, sondern einfach sich motorisch zügig zu bewegen, hilft immer. Ein bisschen angepasst, das ist nicht kein Sprinttraining in dem Sinne, oder man sprintet da nicht durch die Gegend, sondern man läuft halt zügig, sowas, was man vielleicht so im Wettkampf, keine Ahnung, wenn man 6 Minuten All-Out läuft, aufrechterhalten kann oder 5 Minuten All-Out läuft, irgendwie sowas in dem Bereich. In der Geschwindigkeit läuft man dann einfach mal so 80 bis 100 Meter. Und achtet auf die Technik und so weiter. Und das sind so Dinge, die ich relativ wichtig finde. Aber jetzt so von der Grundstruktur, wie gesagt, DL1, einfach ein ganz normaler Dauerlauf. Dann eine Intervalleinheit und ein Longrun, der sich dann auch über die Zeit so ein bisschen in der Länge entwickelt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Was man sich von Profis dann nicht abschauen sollte, ist dieses 80-20-Prinzip. Mhm. Also 80% LIT, sagt man ja auch so gerne, Low-Intensity-Training. Und dann 20% ein bisschen intensiveres Intervalltraining, in welchem Bereich das dann auch immer stattfindet. Das ist etwas, das kriegt man als Hobbyläufer nicht hin, weil dann braucht man keine Intervalle mehr trainieren. Also wenn ich jetzt 30 Kilometer die Woche laufe, dann sind 20% 6 Kilometer die Woche.
Stimmt.
Das ist halt nicht viel. Und da kann man ein bisschen von abweichen, weil man sich sonst, glaube ich, oder weiß ich auch aus Erfahrungen mit vielen Hobbyläufern, man entwickelt sich da nicht so gut. Und wenn ich jetzt auch Leute angucke, die ich so im Training habe, die halt eher nur viermal die Woche laufen, dann spielt da das 80-20-Prinzip auch nicht die Riesenrolle. Also ist auch immer die Frage, wie man dieses 80-20 definiert. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich definiere den VT1-Lauf, der gehört für mich noch zur Grundlagenausdauer 1. Und also zu dem ganz normalen klassischen Dauerlaufbereich. Mhm. Und wie gesagt, man darf ihn nicht zu häufig einsetzen, das hatten wir ja gerade schon. Aber dann kommt man auch, also bei viermal zum Beispiel ist bei mir so ein klassisches Prinzip, D1, D2, ein Intervalltraining und ein Longrun. Und ja. Das ist etwas, wenn man das macht, da fährt man sehr, sehr gut mit. Und ja, so würde ich das so ein bisschen strukturieren. Und ja, das ist ja so ein bisschen auch der Unterschied. 80-20, definitiv bei Henrik Ester ist das der Fall. Wenn man jetzt deutlich weniger trainiert, nur die Hälfte der Kilometer macht oder vielleicht auch nur so ein Viertel oder so, dann sollte man sich daran nicht zu sehr festhalten, weil die Entwicklung höher ist, wenn man sich von diesem Prinzip dann so ein bisschen löst.
Ja, spielen Double Threshold Einheiten bei euch eine Rolle? Das ist ja auch so eher was ja dann auch eigentlich nur, ja, doch schon die Profis machen sollten. Sehr viele HobbyläuferInnen muten sich da einfach zu viel zu, wenn sie überhaupt die Zeit dafür haben, um das dann wirklich ordentlich durchzuführen. Ist das was ihr auch integriert?
Ja, also bei meinen Leistungssportlern, bei allen spielt Doppelschwelle definitiv eine Rolle. Auch eine große. Ich habe jetzt nicht dieses Prinzip. Ich bin halt ein Fan von diesem DL2, von dem VT1-Lauf und die Belastung bei einer Doppelschwelle in der Vormittagseinheit, wo man sich ja dann vielleicht im Bereich von 2 Laktat, je nach Athletentyp, ungefähr befindet, die ist sehr, sehr nah dran an so einem, an so einem Wirkungsbereich von einem DL2, von so einem im Bereich des VT1-Laufes, der so bei, ja, ich würde mal sagen, 1,3 bis 1,6 Laktat ist. Als dass ich dann sagen kann, okay, man macht zweimal Doppelschwelle die Woche bei einem Profiathleten und noch ein DL2. Und deswegen ist bei den meisten meiner Athleten Doppelschwelle nur einmal die Woche dabei. Und dann halt auch noch ein DL2 im Wochenverlauf. Aber ja, das spielt eine große Rolle. Haben wir bei Henrik und Ester vor, ich glaube, gut einem Jahr eingeführt. Genau. Hm. Und wenn man jetzt auch nochmal die Entwicklung sieht, die war da vorher ja auch schon vorhanden, aber ist ja dann nochmal deutlich weitergegangen.
Total.
Und gerade auch bei Ester hat das, also bei Henrik auch, aber insbesondere bei Ester hat das extrem was gebracht.
Ja.
Und ja, also ich bin ein Fan von Doppelschwelle, machen, egal ob ich trainiere auch noch so ein paar Mittelstreckler, die machen das genauso wie Henrik und Ester, natürlich vielleicht nicht ganz so umfangreich wie Henrik und Ester, aber die machen das auch und Doppelschwelle spielt aus meiner Sicht in allen Wettkampfbereichen, allen Wettkampflängen eine Rolle. In der Spezifik dann nicht mehr. Also wenn ich jetzt mal auf die Vorbereitung von Henrik zu Berlin gucke, dann war in den letzten 5 Wochen vor Berlin keine Doppelschwelle mehr vorhanden, weil dann eher die spezifischen langen Intervalle mit reinkommen. Wenn ich jetzt vormittags, keine Ahnung, 4x6 Kilometer gelaufen bin, dann brauche ich jetzt nicht nachmittags noch eine zweite Schwelleneinheit hinterher schieben.
Ja.
Aber sie bereiten halt diese langen Intervalle auch super vor. Und deswegen spielt eine große Rolle, sehr gute Erfahrung mitgemacht. Bei Hobbyläufern eher schwierig umsetzbar, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich laufe nur 3-4 Mal die Woche und dann laufe ich, keine Ahnung, unter der Woche 2 Mal und dann am Wochenende mache ich eine Doppelschwelle so ungefähr, dann habe ich meine 4 Einheiten. Dann erhole ich mich nicht so besonders gut nach der ersten Einheit und mache dann noch die 2. hinten drauf. Dann habe ich irgendwie auch meine mindestens 25 Kilometer den Tag.
Ja.
Das würde dann wahrscheinlich das ganze System und die Belastungsfähigkeit eines Hobbyläufers ein bisschen überfrachten. Also damit Doppelschwelle sinnvoll ist, muss man schon seine 80, 90 Kilometer die Woche laufen.
Ja, ein Wort
mindestens.
An der Stelle. Ja, da darf man sich dann nicht so viel vornehmen. Ist natürlich immer so leicht Ja, ich glaube, da kommen viele Leute schnell auf falsche Gedanken, wenn sie sich dann natürlich irgendwas rausnehmen wollen aus dem Profitraining, aber das so gar nicht dann auf ihren eigenen Alltag runterrechnen, was dann halt auch Regenerationszeit und so angeht. Deshalb gut, dass du es an der Stelle auch nochmal differenziert hast. Wenn wir uns auch nochmal die Intervalle angucken oder generell schnelle, intensive Einheiten, welche, weil du hast angesprochen, ja, manche zum Beispiel Bergsprints oder so, ne, solche Sachen sind jetzt nicht immer perfekt für das Halbmarathontraining geeignet, da kommt es mal ein bisschen drauf an, auf welchen Wettkampf man sich vorbereitet. Was würdest du sagen, ist für den Halbmarathon dann eine gute, schnelle Einheit?
Also, wie gesagt, hängt von der Trainingsphase ab. Ja. Also, wenn ich sage, ich habe jetzt eine gewisse Vorbereitungszeit, 12, 16 Wochen, also wenn jetzt bei mir Athleten zum Beispiel aus einer, sag ich mal, Off-Phase kommen und sich dann wieder auf ein Highlight vorbereiten, zum Beispiel einen Halbmarathon, dann habe ich so ein bisschen Aufbau. Ich fange erstmal so ein bisschen an mit, ich nenne es jetzt allgemeiner Konditionierung, so nenne ich es jetzt mal. Das heißt Dauerläufe, DL2, vielleicht mal ein Fahrtspiel, einfach so ein bisschen ein paar Technikläufe und so weiter, also Motorikläufe, einfach so ein bisschen reinkommen. Dann schiebe ich gerne oft so eine kleine Bergphase tatsächlich ein. Ich bin Fan von extensiv ausgestalteten Intervallen. Das heißt, man läuft zügig hoch und locker runter, sozusagen, die gleiche Strecke, 200 Meter hoch zum Beispiel, 200 Meter runter, 200 Meter hoch, 200 Meter runter. Und ja, steuert das ein bisschen so aus, keine Ahnung, wenn man 15 mal 200 berghoch macht als Beispiel, dann muss man in der Lage sein, in der Intensität, die man die ersten 14, 15, in der man die ersten 14 macht, theoretisch auch 20, 22 zu schaffen. Das würde dann deutlich anstrengender werden und vielleicht dann auch relativ hart, aber man muss es schaffen können, auf jeden Fall. Dann hat man sauber ausgesteuert, damit es nicht zu intensiv wird. Das hat mehrere Vorteile. Der Laufstil wird ein bisschen ausgebildet, man achtet ein bisschen darauf, dass die Hüfte oben bleibt, der Abdruck gut wird, das Knie hochkommt und so weiter. Das heißt, es bildet den, den Laufstil so ein bisschen aus und es schiebt schon mal ein bisschen so die Schwelle auch an, auf jeden Fall. Und dann kommt so ein bisschen eine Phase Schwelle, so ein bisschen allgemein Schwelle ein bisschen hochziehen. Da ist dann oft auch die Phase für Doppelschwelle sehr gut. Dann kommen gerne mal auch so eine kleine V2-Max-Phase mit rein, die ich aber dann oft bei den ambitionierten Leuten mit immer wieder, auch bei den Hobbyläufern, aber dann nicht im Wochenverlauf, sondern eher ein bisschen so ein 10-Tage-Rhythmus, würde ich dann eher sagen, halt auch mit Schwelle oder Doppelschwelle, je nachdem, wie viel der Athlet trainiert, halt auch stabilisieren will und muss, weil nun mal Halbmarathon nun mal eine schwellenlastige Disziplin ist. Und dann kommt so ein bisschen die spezifische Phase. Also, und Spezifik ist dann beim Halbmarathon wieder Schwellentraining eigentlich. Okay. Und von daher, das ist so ein bisschen der Aufbau. Und deswegen spielt da schon alles irgendwie eine Rolle. Aber Bergsprints in dem Sinne bin ich bei Langstrecklern nicht der allergrößte Fan. Also wenn ich jetzt Athleten habe, die sich neuronal nicht so gut ansteuern können, dann spielt es vielleicht eine Rolle nochmal, weil Bergsprints auch dafür sorgen, dass man sich besser ansteuern kann. Aber jetzt bei Leuten, wo ich sage, die sind motorisch so für das, was sie vorhaben, so auf der Höhe, dann ist es immer eher die extensive Intervallmethode bei den Bergläufen. Ja.
Hast du so die Erfahrung gemacht, dass HobbyläuferInnen meistens auch da motorisch fit genug sind? Weil meistens haben die Leute ja nicht nochmal einen Trainer oder eine Trainerin, der oder die da nochmal drauf schaut. Klar kann man es jetzt nicht pauschal beantworten vielleicht, aber vielleicht hast du doch Beobachtungen gemacht.
Oft nicht, nee. Das muss man dann viel mit Lauf-ABC und mit diesen Technikläufen, Motorikläufen, vielleicht auch Steigerungen halt ein bisschen entwickeln und dann reicht das meistens auch schon, dass die Bergsprints gar nicht nötig sind. Aber ja, ist oft nicht der Fall. Viele verletzen sich auch, weil sie, keine Ahnung, im Bereich dessen oder im Bereich des Lauf-ABCs und so weiter nichts tun, weil dann vielleicht Überbelastungssymptome einfach kommen, die, wenn man regelmäßig Lauf-ABC macht, gar nicht kommen würden. Das ist immer so ein wichtiger Punkt, dass das auf jeden Fall mit drin ist aus meiner Sicht. Da gibt es auch genug Videos, wo man sich was abgucken kann bei Leuten. Bei YouTube gibt es da verschiedene Videos und so weiter. Und ich habe jetzt auch wenige gesehen, wo ich sage, okay, das ist Blödsinn. Von daher geht es einfach darum, sich da ein bisschen koordinativ im Bereich Laufschulung zu bewegen. Und dann passt das meist auch schon für das, was dann die Läufer im jeweiligen Bereich halt auch vorhaben.
Ja, also aber dann kann man da ja durchaus schon noch was rausholen. Das ist ja dann schon noch was viele Leute so ein bisschen ja, eigentlich dann dem Zufall überlassen, wo man sich dann aber selbstständig sich durchaus noch ein bisschen weiter bilden kann, wirklich YouTube-Videos angucken kann, das Ganze ein bisschen nachmachen kann und dann schon viel rausholen kann. Ja. Also gut, an der Stelle dann nochmal auch ein kleines Appell für Lauftechnik-Training bekommen zu haben. Wenn wir uns so Ausgleichseinheiten oder Alternativtraining angucken, das ist ja auch immer so ein Thema für sich. Interessiert mich natürlich erstmal auch mega, was die Profis da so machen. Also so, gibt es da sowas wie Radeinheiten überhaupt jetzt speziell bei deinen Profis? Oder Aquajogging ist ja auch was, was man eher im Profitraining sieht. Ich kenne nicht so viele HobbyläuferInnen, die das machen. Wäre jetzt auch so die Frage, lohnt sich das überhaupt im Hobbybereich? Oder ist das dann, naja, gibt es da dann bessere Alternativtrainingseinheiten?
Sowohl als auch tatsächlich, wenn ich jetzt auf das letzte nochmal eingehe, sozusagen. Also Aquajoggen ist sehr, sehr gut, weil man halt die laufspezifische Muskulatur ohne Stoßbelastung quasi so ein bisschen trainiert. Weil man hat die Laufbewegung im Wasser gegen den Wasserwiderstand. Das heißt, die Laufmuskulatur wird einfach besser weiter trainiert. Das heißt, bei den Leistungssportlern spielt das deshalb eine große Rolle. Was man aber, wenn man jetzt, sag ich mal, an aerobe Entwicklung, Trainingsstunden und so weiter denkt, dann ist Radfahren oft das Mittel der Wahl, weil man da auch sehr viel Trainingsstunden reinholen kann. Das ist jetzt im Aquajoggen, also 3 Stunden Aquajoggen. Das ist ein gefühlter Ultramarathon. Das ist halt nervig, aber das gepaart sozusagen, wenn man verletzt ist, ist gar nicht schlecht. Also zu sagen, okay, ich kann Radfahren, ich kann Aquajoggen, ich kann beides machen. Dann hilft es schon. Es geht auch ohne Gürtel, bedarf aber dann schon einer sehr guten oder einer guten allgemeinen Athletik, Rumpfstabilität etc., damit man das dann auch sauber wirklich hinkriegt. Mit einem Aquajogging-Gürtel ist es ein bisschen leichter, aber jetzt als Hobbyläufer kann man auch viel mit Rad kompensieren. Also Alternativtraining spielt auch bei Profis eine große Rolle. Jetzt bei Hendrik und Esther eher weniger, die machen alles mit Laufen. Ich war jetzt auch, Simon Boch war jetzt ja, wie gesagt, auch mit uns da im Trainingslager und der macht schon ab und zu nochmal Rad, nicht viel, aber ab und zu schon. Und ich habe noch einen weiteren Athleten, der ist von der Belastungsverträglichkeit noch gar nicht so weit. Der ist auch schon relativ flott, der kann 13,45 bis 50 laufen auf 5000, ist aber von der Belastungsverträglichkeit, was Laufkilometer angeht, halt noch nicht auf dem Niveau, was Hendrik Ester haben etc. Und macht deshalb in Anführungsstrichen nur seine 100, 110 Kilometer. Fährt aber noch 6 bis 8 Stunden die Woche Rad und macht darüber dann auch noch ein bisschen viel aerobes Training und deswegen spielt schon eine große Rolle und ja, wenn man jetzt als Hobbyläufer merkt, okay, ich würde gern mehr machen, aber meine Knochen lassen es nicht zu, dann lohnt es sich schon auch auf Alternativtrainingsformen einfach zurückzugreifen, gerade auch wenn man vielleicht leichte Überlastungssymptome mal hat und man vom Orthopäden oder so gesagt bekommt, okay, ist jetzt noch nichts Kritisches, kannst schon noch weiter laufen, aber du solltest jetzt nicht übertreiben, dass man dann mal eine Einheit vielleicht mal durch eine Radeinheit oder eine Aquajogging-Einheit ersetzt.
Ja.
Je nachdem, was praktikabler ist. Ja. Das macht dann schon auf jeden Fall Sinn.
Ja, klingt vernünftig. Also sogar in dem Fall vielleicht sogar eine wichtigere Einheit für HobbyläuferInnen als für die Profis, kann man so konkluden vielleicht.
Genau, ja.
Wenn wir uns jetzt mal so Pacing und Renntechnik angucken, also direkt mal in den Halbmarathon selber so reingehen, das ist ja auch immer ganz spannend. Natürlich, Wettkampftempo unterscheidet sich da sehr stark bei uns von dem von den Profis. Vielleicht kannst du da auch nochmal so Tipps geben, wie man oder wie HobbyläuferInnen ihre oder ihr spezifisches Halbmarathon-Wettkampftempo finden. Weil du hast ja vorhin auch gesagt, manche Leute grenzen auf jeden Fall ihre Trainingseinheitsbereiche schon mal nicht gut ab. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch dazu kommt, dass die Leute auch ihr Wettkampftempo dann gar nicht so perfekt einschätzen können, oder?
Ja, das ist sehr häufig der Fall. Viele starten einfach viel zu schnell dann im Rennen. Liegt man nicht mal nur daran, dass man es nicht einschätzen kann, sondern man ist frisch, man hat ein bisschen getapert und so weiter. Und dann geht's ins Rennen rein und dann sind da irgendwie Zuschauer am Start und das ist ein großes Event und man ist irgendwie so hyped und dann rennt man zu schnell los und denkt so, ja, es geht ja. Dann guckt man beim ersten Kilometer auf die Uhr und denkt, scheiße, 20, 30 Sekunden zu schnell.
Ja.
Und dann kann schon viel verloren sein, tatsächlich, auch beim Halbmarathon. Beim Marathon sowieso, aber beim Halbmarathon auch. Das heißt, da eine gewisse Kontrolle zu haben, ist ganz gut und das auch die Erfahrung aus dem Training. Deswegen machen diese Einheiten, die dann schon mal im Bereich des Renntempos stattfinden, halt halt auch Sinn, weil man schon mal einen Indikator hat, was ist eigentlich möglich, in welchem Bereich kann es gehen.
Ja.
Und dann fällt das oder ist das Überschätzen weniger oft der Fall. Es gibt auch manche, die unterschätzen sich, aber meistens überschätzt man sich ein bisschen. Und ja, das ist dann auch immer zum Beispiel die Aufgabe für mich als Trainer, halt das Training so zu lesen, dass ich den Leuten etwas mitgeben kann, was sie dann auch wirklich leisten können. Und ich glaube, dass das sogar, bei mir ist das, glaube ich, eine meiner Stärken, dass ich genau das halt gut vermitteln kann. Also ich habe selten Leuten eine Einschätzung gegeben, glaube ich, die nicht gepasst hat, eigentlich fast immer. Und wenn man sich selbst dann auch so ein bisschen kennenlernt, vielleicht auch mal nach dem ersten Halbmarathon so ein bisschen die Erfahrung hat zu sehen, okay, ich bin jetzt die und die Zeit gelaufen. Klar, wenn ich jetzt mir ein bisschen besser eingeteilt hätte, wäre ich vielleicht 2 Minuten schneller gewesen auf dem Halben oder auf dem Halbmarathon. Aber das dann sozusagen zu vergleichen mit dem Training, was man dann zum Beispiel für den zweiten Halbmarathon macht und dann halt sieht, ah, okay, ich bin jetzt im Dauerlauf, laufe ich beim gleichen Puls eine 10 Sekunden schnellere Geschwindigkeit oder bei meinen Schwellenintervallen kann ich 6 Sekunden schneller laufen oder wie auch immer, bei dem gleichen Puls. Und das sind halt so Dinge, da kann man so ein bisschen Anhaltspunkte für sorgen, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss mit dem Puls, weil je mehr Trainingsjahre man hat, dann kann es auch mal sein, dass sich die Pulsbereiche ein bisschen anpassen. Das ist eher ein bisschen, das Herz ist ja auch Muskel und den Muskel kann man ja trainieren durch Ausdauer, durch Cardiotraining. Und der wird dann auch gerne ein bisschen größer. Und wenn der Muskel ein bisschen größer wird, dann hat er ein größeres Schlagvolumen, dann pumpt er ein bisschen mehr Blut pro Schlag in den Körper. Und dann werden die Pulsbereiche gern noch mal ein bisschen niedriger. Aber so als Orientierung ist das immer ganz gut.
Ja, dieses Körpergefühl ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, viele HobbyläuferInnen verlassen sich dann schon sehr auf die Uhr. Aber dann gerade kann ja auch sowas passieren, wie mit dem zu schnellen Start im Wettkampf. Man fühlt sich halt so beflügelt. Hat dann irgendwie gar nicht mehr so ein Gefühl, wie schnell man eigentlich gerade läuft. Und dann guckt man auf die Uhr und ist so, oh, okay, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Würdest du sagen, dass Profis prinzipiell dann ein besseres Körpergefühl haben? Oder vielleicht auch nicht, weil die meisten sind ja mit Pacer unterwegs. Also ist es vielleicht auch gar nicht so notwendig, habe ich mich gerade gefragt. Wie ist denn das da eigentlich?
Also ich glaube schon, dass Profis ein besseres Körpergefühl haben, grundsätzlich. Das heißt nicht, dass auch nicht Hobbyläufer ein sehr gutes Körpergefühl haben können. Aber wenn ich mehr laufe in meinem Leben, dann weiß ich das auch besser einzuordnen. Also wenn ich 30 Kilometer die Woche laufe, kann ich das vielleicht weniger gut einordnen, als wenn ich 200 laufe. Ja. Also wenn ich 3 Trainingseinheiten mache, dann habe ich dann habe ich ein Viertel von so viel Erfahrung sozusagen, wie jemand, der 12 macht, so jetzt mal so grob überschlagen. Ja. Das heißt, Körpergefühl spielt bei den Profis auch eine sehr, sehr große Rolle. Und bei all den Daten, die man heutzutage sammeln kann als Trainer, als Athlet, über Uhren, über Laktat, über Leistungsdiagnostiken, all den Kram, den man heutzutage so hat, spielt das Gefühl dann doch noch eine große Rolle in der Steuerung des Trainings. Und es ist so ein Mix aus beidem. Also wie kann man Daten mit dem Körpergefühl abgleichen und dann halt auch die richtigen Rückschlüsse machen? Also es gab auch Situationen in unserem Training mit Henrik und Esther vor allen Dingen, wo halt vielleicht die Daten gesagt haben, geht so, aber die beiden ein gutes Gefühl hatten und dann war es auch gut. Und genauso war es auch mal andersrum, dass die beiden gar nicht so ein gutes Gefühl hatten, die Daten aber gut waren. Und dann ging es doch ein bisschen besser, als sie erwartet haben. Also von daher spielt das schon eine große Rolle. Das heißt, so ein bisschen aufs Körpergefühl zu hören, ist schon wichtig, auch für einen Hobbyathleten. Das heißt, wenn man mal merkt, irgendwie im Training, ich nutze eine Trainingsplattform für mein Coaching als Monitoring-Tool, wo man so 2 Skalen hat, einmal 1 bis 10, also wie anstrengend war es, und einmal ein Smiley. Und der Smiley sagt sozusagen aus, wie hat man sich gefühlt bei der Einheit. Ja. Und 1 bis 10 sagt so ein bisschen den Belastungsbereich aus. Also es kann sein, der Belastungsbereich war nur 2, weil es ein Dauerlauf war, aber das Gefühl war richtig zäh und doof. Ja. Und dann ist es ein trauriger Smiley. Ja. Und wenn ich dann bei meinen Athleten öfter mal dann in dieser Trainingsplattform sehe, 5 Tage oder 4 Tage hintereinander trauriger Smiley, dann sind die wohl ein bisschen müde. Und dann weiß ich, eigentlich wollte ich erst in einer Woche vielleicht die Ruhewoche einleiten oder in einer halben Woche oder wie auch immer. Und dann leite ich sie halt ein bisschen früher ein und sage, okay, erhole dich jetzt mal und dann fangen wir mit der nächsten Phase an. Und dann ist das genauso gut, beziehungsweise meistens sogar auch besser. Und gerade wenn man so viel Belastung hat mit Job und so weiter, dann ist oft das Laufen, soll ja eine schöne Ergänzung sein, soll ein guter Ausgleich sein, soll Spaß machen und nicht ein zusätzlicher Riesendruck. Klar kann man da ehrgeizig sein, aber es soll ja eine schöne Ergänzung sein, woran man Spaß hat. Und deshalb, ja, wenn man, wenn alles irgendwie zäh ist, dann muss man auch mal sagen, okay, man macht jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ja. Und dann geht das auch alles bald wieder deutlich besser.
Ja, ich finde das auch eine super Lösung, mit der Belastungsskala zu arbeiten. Das machen nicht so viele, sollten vielleicht mehr Leute machen, einfach um da irgendwie auch dann wirklich mehr das Körpergefühl zu entwickeln. Aber so, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, passiert das Körpergefühl schon vor allem einfach durch Umfänge, also durch einfach Erfahrung sammeln. Es gibt da jetzt nicht irgendwie den einen Trick oder die eine Einheit, die einem so ein besseres Körpergefühl verschafft, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also es ist oft, wie gesagt, es gibt Leute, die können es einfach. Die sind noch gar nicht gelaufen, aber können es einfach. Auch zum Beispiel im Pacing, so in Intervallen, die können es halt einfach. Ja. Das gibt's auch. Es gibt auch Leute, die laufen viel und kriegen es einfach trotzdem nicht hin. Aber ja, das spielt schon, sollte schon eine große Rolle spielen. Und man muss einfach versuchen, da den richtigen Mix zu finden.
Ja, verstehe. Ja, Tapering hast du auch angesprochen, auch natürlich super wichtiges Thema. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch Fehler gemacht werden, bei den Profis dann wahrscheinlich eher nicht, weil du sie ja steuerst sozusagen. Würdest du sagen, dass Hobbyläufer in prinzipiell zu viel oder eher zu wenig Tapering machen? Siehst du da so Tendenzen?
Ja, ich glaube sowohl als auch. Also es kommt auch ein bisschen auf die Paranoia des Menschen an.
Ja.
Also wer natürlich denkt, ja, oh Gott, wenn ich jetzt ein bisschen weniger mache, dann bin ich ja nicht fit, ich muss jetzt dranbleiben. Ja, dann kann es auch mal sein, dass man zu viel macht. Und es kann auch mal sein, dass man sagt, ja, ich muss ja jetzt ganz, ganz frisch werden, weil jetzt steht ja der Halbmarathon oder Marathon an. Und dann macht man fast nichts mehr und dann weiß der Körper gar nicht mehr, was er tut am Renntag. Ja. Das kann halt auch passieren. Deswegen, das ist immer so, ist ein bisschen unterschiedlich, ist auch ein bisschen typabhängig. Gerade bei den Profis ist das ein bisschen Unterschied. Hendrik zum Beispiel mag es gar nicht so viel zu tapern. Den zwinge ich immer ein bisschen dazu. und das tut ihm dann auch Gott sei Dank gut, wenn ich ihn da ein bisschen dann bremse, weil er schon intrinsisch motiviert ist und halt Gas geben will. Mhm. Aber es gibt auch halt Leute, die machen dann halt zu viel. Also ich sag mal, ein bisschen runterfahren ist wichtig. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel sonst 50 Kilometer die Woche laufe, dann sollte ich bis zum Marathontag in den 6 Tagen davor, meistens ist ja der Marathon Sonntag, in der Woche eigentlich vielleicht maximal, ja, allerhöchstens 25 gelaufen sein, eigentlich ja nur 20. Also ja, das reicht eigentlich. Dann hat man ja schon, wenn man den Marathon dann oder durchrechnet, bist du ja schon bei einer mehr als Belastungswoche sozusagen oder den halben, dann bist du ja schon wieder bei einer normalen Belastungswoche. Deswegen, also irgendwie, wenn man viermal die Woche gelaufen ist, man kann schon noch diese 3 Einheiten vorher machen, theoretisch. Die dürfen nun nicht mehr so umfangreich sein. Das heißt, keine Ahnung, bei mir ist klassisch, wenn jemand 4-mal trainiert und Sonntag ist der Marathon, dann bin ich eigentlich so ein Fan von Montag, Mittwoch, Samstag oder Dienstag, Donnerstag, Samstag, je nachdem, wie die Woche davor war. Und teilweise sind die Leute auch, sie wollen einen Tag vorher frei haben. Manche sind einen Tag vorher noch ein bisschen joggen, ist ganz gut.
Ja.
Und dann sind die Einheiten halt deutlich kürzer. Also dann ist auch so die Intervalleinheit in der Woche, das wissen ja die meisten, die ist dann hinten halt nicht mehr so lang. Da macht man dann nicht mehr viel und dann kommen da auch nicht mehr ganz so viele Kilometer zusammen. Und deswegen, so ein Tapering ist schon wichtig. Das sollte man sowohl als Profi als auch als Hobbyathlet machen. Es gibt da gewisse Unterschiede, aber ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel man trainiert und auch ein bisschen noch davon, was man halt für ein Typ ist. Aber das spielt dann eher, was man für ein Typ ist, bei den Profis eine Rolle. Als Hobbyläufer geht es halt darum, im Fluss zu bleiben, aber gleichzeitig auch ja, frisch zu sein. Einfach.
Ja, verstehe. Und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem Regeneration, also das Thema Regeneration, bei beiden gleich wichtig ist auf eine Art, ne? Weil natürlich haben Profis viel mehr, also viel größere Umfänge und höhere Intensitäten, brauchen deswegen dann auch wirklich den perfekten Schlaf zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen, dass man da dann schon noch mehr drauf guckt, als vielleicht als HobbyläuferIn. Aber gleichzeitig sind HobbyläuferInnen ja nicht ganz so leistungsstark und brauchen dann wahrscheinlich auch die Regeneration, um ja, die Belastung dann wieder auszugleichen, die vielleicht für Profis jetzt nicht so krass wäre. Habt ihr da auch so Dinge, auf die ihr besonders achtet, was so wirklich so ja, reichhaltige, nachhaltige Regeneration angeht? Gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, Geheimtipps?
Also Regeneration ist ja ein weiter Begriff, da spielen ja so viele Dinge eine Rolle. True. Das ist ja nicht nur, okay, ich nehme die Massagegun oder ich nehme die Black Roll oder ich nehme oder ich gehe zum Physio oder so, sondern es ist ja auch zum Beispiel Ernährung. Also, ja. Wie sieht eine Ernährung aus, wenn ich nach einer Einheit nach Hause komme oder beziehungsweise, was mache ich direkt nach einer Einheit zum Beispiel oder wenn ich längere Einheiten dann habe, auch während der Einheit. Also, ich kann mit einer Ernährung während einer Intervalleinheit, gerade einer längeren Intervalleinheit, kann ich quasi schon die Regeneration für danach verbessern. Also, wenn ich den Körper nicht, was Kohlenhydrate angeht, komplett leer laufen lasse, dann erholt er sich besser von der Einheit, als wenn ich komplett leer aus der Einheit rausgehe. Also, ja. Und es gibt viele Einheiten, die, wenn man dann auch spezifischer wird für so eine längere Belastung wie für einen Halbmarathon-Marathon, solche Einheiten, dann, wenn man da nicht fuelt zwischendurch und quasi, keine Ahnung, ein Gel nimmt oder ein Kohlenhydratgetränk oder wie auch immer, oder beides, dass man dann schon in eine Situation kommt, wo man dann halt am Ende sozusagen an seinen die Kohlenhydratspeicher nah an leer hat. Und dann fällt es dem Körper immer ein bisschen weniger leicht zu regenerieren. Und wenn man dann schon während der Einheit halt ein Gel nimmt und so und das gar nicht komplett leer wird, man darf das jetzt auch nicht übertreiben, dann regeneriert man sich besser. Oder kann direkt danach halt auf jeden Fall noch ein bisschen Kohlenhydrate rein oder auch Eiweiß, ein Eiweißshake oder irgendwas. Das hilft schon. Das hilft auch als Hobbyläufer auf jeden Fall. Und ja, dann wie gesagt angesprochen, als Profis gehen, die meisten Profis gehen zum Physio oder benutzen eine Massagegun oder eine Black Roll oder wie auch immer. Und solche Dinge können auch als Hobbyläufer eine große Rolle spielen. Also ihr habt da wahrscheinlich weniger Zeit zu. Ja. Aber ab und zu mal auch, keine Ahnung, sich zu dehnen, regenerativ, das sind halt alles Dinge, die sollte man schon mal machen. Was ich bei all meinen Athleten aufschreibe, ist einmal die Woche quasi eine längere Yoga- oder Dehn-Session. Das soll auf jeden Fall sein. Und ja, ich empfehle auch allen eine Massagegun eigentlich, weil die sind jetzt heutzutage nicht mehr so teuer. Und wenn man dann abends auf dem Sofa liegt vorm Fernseher, dann macht man halt nochmal da 10 Minuten ein bisschen mit der Massagegun rum. Ob man das mache ich auch nebenbei, wenn ich abends im Bett liege. Das stört nicht und ich gucke dabei trotzdem Fernsehen. Also ja. ist das kein Zeitfresser.
Ja, total. Das kann man schon leicht integrieren in den Alltag, das stimmt. Ja, bleiben wir doch nochmal kurz auch bei der Ernährung oder vielleicht auch Verpflegung. Hast schon angesprochen, super wichtig, auch nach den Einheiten gut zu verpflegen. Sieht die Verpflegungsstrategie im Halbmarathon sehr anders aus als bei uns, weil natürlich auch viel kürzer die Einheit dann am Ende ist für die Leute?
Also bei den Profis ist ja so, dadurch, dass die Belastungsdauer ja deutlich kürzer ist im Halbmarathon, muss man nicht zwangsläufig was zu sich nehmen unterwegs. Also da könnten die Kohlenhydratspeicher bei vielen schon ausreichen. Ein bisschen was ist manchmal gar nicht schlecht, aber es gibt auch viele, die machen komplett ohne den Halbmarathon. Ja, voll krass irgendwie. Als Hobbyläufer sollte das nicht so sein, weil einfach dann die Belastungsdauer dadurch länger wird. Und es geht immer um die Belastungsdauer. Es geht nicht um die Streckenlänge, sondern es geht immer um die Belastungsdauer. Im Endeffekt ist es ja auch so, im Endeffekt bringt jeder, der einen Halbmarathon hinter sich bringt, die gleiche Leistung, wenn man das jetzt physikalisch betrachtet. Weil klar ist die Wattleistung vielleicht geringer, aber diese Wattleistung wird über einen längeren Zeitraum erbracht und damit ist der Gesamtenergieumsatz quasi der gleiche. Und klar hängt es noch ein bisschen am Gewicht und so weiter, bla bla bla. Ja. Aber so rein von der Vereinfachung her bringt jeder die gleiche Leistung. Der eine bringt weniger absolute Leistung in einer gewissen Zeiteinheit, aber dafür länger, und der andere eine höhere, aber dafür kürzer. Und deswegen, ist es so, man muss als Hobbyläufer, es geht um Belastungsdauer, und in der Belastungsdauer ist einfach dann wichtig schon, einfach dann, wenn man eine Stunde 40, eine Stunde 45, zwei Stunden 15 läuft, auch irgendwie noch Energie zuzuführen, das ist schon wichtig.
Ja. Verstehe. Also, dass dann die nicht den Profis nachmachen und denken, dass man da irgendwie komplett ohne Laufgele durchkommt. Das macht dann ja auch Sinn, sich das vielleicht auch alles nochmal runterzurechnen, wie viel man wirklich braucht, weil manche, die noch nie vorher einen Halbmarathon gelaufen sind, nehmen sich dann ja auch wirklich nur in den Verpflegungsstationen irgendwie was mit, wenn halt was kommt. Das ist dann ja auch immer nicht immer ideal, was da am Rand liegt. Da fährt man dann ja eigentlich auch sicherer, wenn man halt eine persönliche Verpflegungsstrategie hat und sich selbst Verpflegung mitnimmt, oder?
Ja, genau. Also heutzutage gibt es ja auch ganz viele Lauf-Tights und Laufhosen, die Taschen haben, wo man, wo es dann nicht stört, da irgendwie mal zwei Gels mitzunehmen. Ja. Das macht schon Sinn. Und es gibt ja heutzutage auch diese Hydrogels,
stimmt,
wo man gar nicht zwangsläufig dann immer Wasser braucht. Ja, wie gesagt, ist ja auch relativ einfach, wenn man weiß, wo vorher die Verpflegungsstellen sind. Und man hat ein normales Gel, dann nimmt man kurz vorher das Gel, geht an die Verpflegungsstellen, nimmt ein bisschen Wasser und dann ist auch gut. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ja, das kann ich schon empfehlen, wie viel das dann ist. Ich glaube, zu sehr verwissenschaftlich muss man es nicht. Wenn man beim Halbmarathon 2 Stunden läuft und man hat 40 Gramm Gels dabei, dann kommt man damit schon ganz gut durch. Ja,
stimmt. Ja. Beim Marathon wird es dann natürlich wichtiger nochmal. Aber
genau.
Ja, Halbmarathon ist nochmal einfach doch eine andere Distanz, ja. Okay, dann lass uns gerne noch mal ein bisschen über Mindset sprechen. So, letzter Punkt sozusagen, der natürlich auch interessant ist, den Profis auch noch mal ganz anders drauf haben, glaube ich, als HobbyläuferInnen. Ist das was ihr denn auch durch konkrete Einheiten trainiert? Ist das dann was einfach mit der Zeit kommt, weil die Leute so krasse Umfänge laufen? Wie entwickelt man denn überhaupt dann auch so ein Gefühl dafür, wann man durchbeißen muss und wann man vielleicht sogar abbrechen muss, um halt die Karriere im Endeffekt auch nicht zu gefährden, ne, langhaltig?
Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte im Sport ist Resilienz. Also quasi die psychische Widerstandsfähigkeit sozusagen gegen äußere Einflüsse. Und natürlich eine intrinsische Motivation, die muss sehr hoch sein. Und das sind so die intrinsische Motivation fördert auch die Resilienz, weil eben höher meine Motivation ist, auch von mir heraus irgendwas zu erreichen und irgendwas durchziehen zu wollen, desto besser kann ich mich natürlich auch gegen den Schmerz oder gegen schlechtes Wetter oder Wind oder so halt auch wehren, so ungefähr.
Stimmt.
Und durchhalten. Oder gegen Magenprobleme, jetzt im Beispiel von Hendrik in Valencia.
Ah.
Haben ja viele bestimmt mitbekommen. Der hat ja 10 Kilometer Magenprobleme und hat es trotzdem durchgezogen in 2:06. Dazu gehört natürlich eine hohe Resilienz, eine hohe Motivation dazu und ist eine hohe mentale Leistung, die man da einfach bringen muss. Und das ist jetzt vielleicht das obere Ende dessen, was man da irgendwie an Resilienz haben kann, was Hendrik da gezeigt hat.
Ja.
Also ich würde sagen, Hendrik ist schon einer der Athleten, der sich, salopp gesagt, am meisten quälen kann, die es so gibt. Also viel mehr geht da fast gar nicht, glaube ich. psychologische Komponenten spielen natürlich bei allen eine Rolle, aber wichtig ist da immer als Hobbyläufer das einzuordnen für sich. Das heißt zu sagen, hey, das ist jetzt nicht mein Job, ich mache das, weil ich Bock habe und ich mache das, weil ich Spaß dran habe und weil ich mir ein Ziel gesetzt habe. Und zu sagen, ja, darauf arbeite ich jetzt hin und das ziehe ich jetzt durch, das ist, glaube ich, gut, das hilft einem, Disziplin ist immer gut im Leben. Zu wissen, ich habe da was mir vorgenommen und habe es durchgezogen, das gibt einem ein gutes Gefühl, das klappt nicht immer, das muss man auch sagen, aber wenn man dranbleibt und gewisse Dinge sich vornimmt, dann irgendwann schafft man das schon. Und bei den Profiläufern ist halt das nochmal eine ganz andere Situation, weil es halt meist oft deren Beruf halt einfach ist. Deswegen sind sie ja Profis. Damit verdienen die ihr Geld. Und da spielt Druck nochmal eine ganz andere Rolle.
Stimmt.
Aber dafür, das ist halt part of the game sozusagen. Und das ist, ja, keine Ahnung, wenn ich Informatiker bin, dann muss ich auch irgendwas programmieren können. Und genauso ist es als Läufer so, wenn ich Profiläufer bin, dann muss ich mit Druck umgehen, einfach können. Manche können es besser, manche können es weniger gut. Aber das kann man lernen. Also es gibt da viele Techniken, wie man mental besser an Dinge herangehen kann, um dann ein bisschen stabiler zu sein. Einfach auch Erfahrungswerte, okay, wie bin ich an gewisse Dinge herangegangen, wenn es gut geklappt hat. Das hilft schon. Und ja, es gibt schon einen Grund, warum Leistungssportler oft dann im Job auch sehr erfolgreich sind, weil sie halt gewisse Dinge gelernt haben, gewisse Eigenschaften, die man auch im Job ganz gut gebrauchen kann. Also Beharrlichkeit, Disziplin, sich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Das hilft halt auch im Job, an Dingen dran zu bleiben und Projekte oder Dinge halt nach vorne zu bringen, zu entwickeln. Deswegen sich als Mensch mal Ziele zu setzen und die zu verfolgen, das hilft schon auch, um halt disziplinierter zu werden. Und ja. Von daher, ja, kann man das schon so sehen, dass das da auch eine Rolle spielen sollte. Ja.
Total. Ja, ich finde, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Dadurch, dass es für HobbyläuferInnen eben nicht der Beruf ist, muss man sich vielleicht diese Motivation auch irgendwie. Also die hat man dann halt nicht intrinsisch, sondern muss sie irgendwo anders suchen. Also man muss sich so ein bisschen überlegen, was sind die Gründe, für die ich laufen gehe. Also so nochmal quasi externe Motivatoren finden, weil es halt eben nicht darauf, also wir könnten jetzt auch alle aufhören und der Job wäre jetzt nicht gefährdet davon. Ne?
Also, ja, genau. Also so. Das ist halt der Punkt. Ja. Es ist ein Ausgleich, es ist ein schöner Ausgleich.
Genau.
Also ich hab früher viel, bevor ich dann mit Leistungssport aufgehört habe, hab ich Triathlon selber gemacht.
Ja, genau.
Ich bin vom Laufen gekommen, bin dann zum Triathlon gegangen. Und jetzt laufe ich in erster Linie, weil das kostet weniger Zeit und war schon immer meine Lieblingsdisziplin. Ja. Ich liebe es, in die Natur rauszugehen, meine Gedanken mir selber zu machen. Ich bin auch jemand, ich mag es auch mal mit anderen zu laufen, aber ich laufe auch echt gerne allein. Also alleine so einen schönen Longrun jetzt heute bin ich jetzt hier 24 Kilometer durch den Schnee gelaufen.
Geil.
Das ist einfach cool. Da entschleunigt man, da kommt der Kopf auf andere Gedanken. Die besten Ideen, die ich in meinem Leben je hatte, die kamen immer beim Laufen. Und, und deswegen ist es einfach schon eine schöne Sache, sich sportlich zu bewegen. Das resettet auch das Gehirn, hilft auch gegen psychische Erkrankungen.
Ja.
Von daher, es ist halt immer der Punkt, ja klar, man soll sich auch Ziele setzen, wenn man laufen geht und man möchte das ambitionierter machen. Man möchte sagen, hey, ich möchte jetzt den Halbmarathon mal endlich unter 2 Stunden laufen oder ich möchte den Halbmarathon mal endlich unter 1,30 laufen, was dann schon auch ambitioniert ist. Dann ist es auch gut, da diszipliniert, strukturiert zu sein und auch, dann kommt auch natürlich ein gewisser Druck auf, aber man muss sich immer sagen, hey, auch wenn man da an der Startlinie steht, ich mache das, weil ich Bock drauf habe und heute belohne ich mich selber. Und wenn es nicht klappt, dann hat meine Partnerin oder mein Partner mich immer noch gern und meine Kinder sind immer noch da und sind stolz auf den Papa oder auf die Mama. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wie man das einordnen muss.
Ja. Total, ja. So eine kleine Ode ans Laufen an der Stelle nochmal. Hast du sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, hast du mir auf jeden Fall aus der Seele gesprochen und vielen Hobbyathletinnen da draußen natürlich auch. Und du hast uns ja heute schon ganz, ganz viele Tipps gegeben, aber vielleicht hast du doch zum Abschluss auch nochmal irgendwie einen Tipp oder irgendwelche Worte, die du an HobbyläuferInnen richten möchtest, ja, die da jetzt auch irgendwie was rausholen wollen aus ihrem Halbmarathon. Also der Halbmarathon steht vielleicht bevor. Was wäre vielleicht noch eine Sache, die du loswerden oder ihnen mitgeben möchtest?
Ja, das haben wir eingangs schon so ein bisschen gesagt. Strukturiert euer Training ein bisschen. Das heißt, trainiert keinen Einheitsbrei.
Ja.
Ihr müsst euch nicht jeden Lauf so richtig spüren. Es kann auch mal gut und locker gehen.
Ja.
Gerade wenn ihr schon ein paar Monate oder Jahre lauft, dann ist eure aerobe Ausdauer so trainiert, dass ihr auch mal lockerer laufen könnt, als dass ihr sofort ein bisschen ins Atmen kommt.
Ja.
Also strukturiert euer Training, differenziert diese Belastungsbereiche sauber aus. Und ja, macht einfach einen sauberen Aufbau und dann ist, solange ihr jetzt nicht ständig krank seid oder irgendwie euch verletzt oder so, dann ist eine Leistungsentwicklung nicht zu verhindern. Und ich glaube, so rumformuliert ist das auch am deutlichsten. Also es ist wirklich dann nicht zu verhindern. Von daher, wenn ihr euch daran haltet, dann werdet ihr euch entwickeln. Das ist das Schöne am Ausdauersport, gerade am Laufen. Wer ein bisschen fleißig ist, ein bisschen was tut, Der entwickelt sich.
Ja. Ja, mega. Lieber Timo, toll, dass es heute geklappt hat. Hat mir großen Spaß gemacht und schön, dass du da mir Rede und Antwort gestanden hast und auch so ein bisschen was ausgeplaudert hast aus dem Profitraining, was wir uns auch selber mitnehmen können im Hobbybereich. Also war wirklich sehr, sehr erhellend. Danke dir.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ja, vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Frühjahrshighlight an der Strecke.
Richtig.
Und wenn ihr mir folgen wollt, ein bisschen die Reise mit meinen Profis und so weiter, ein bisschen was haben wir da ja auch bei Instagram, seht ihr ja vielleicht auch bei Hendrik und Esther, könnt ihr auch meinem Account folgen, Coach Kuhlmann einfach bei Insta eingeben, dann findet ihr da mich und dann kriegt ihr da auch noch so ein bisschen ein paar Eindrücke mit.
Genau. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich bin jetzt auch rad reingefolgt. Also
perfekt.
Tut's mir nach. Ich verlinke auf jeden Fall den Insta-Link natürlich in der Folgenbeschreibung. Damit danke dir, Timo, und danke natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge doch gerne und abonniert uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin viel Erfolg beim Training und keep on running.